Die weit auseinanderstehenden Straßenlaternen zauberten kleine Lichtinseln auf den Asphalt. Dazwischen war nichts als schwarze Nacht, so still wie die Finsternis in meiner Seele.
Oh Gott, ich bin toll.
Drama.
Carbonara.
Liebe Dramovichs, liebe Drambertas, eine kurze Werbeeinschaltung. Wir freuen uns sehr, euch ganz herzlich zu den offiziellen Fitzek-Festspielen auf Audible begrüßen zu dürfen. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek begibt sich in seinem neuesten Roman »Der erste, letzte Tag« auf einen verrückten Roadtrip voller Komik, Dramatik und unvorhersehbarer Abzweigungen. Zeitsprung. Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit der jungen Lea teilen, die ihn mit ihrer unkonventionellen Art von Minute 1 an überfordert. Um die Fahrt durchzustehen, lässt sich Livius auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment seiner Reisebegleitung ein und weiß nicht, dass nicht damit nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben. Drama Carbonara, Baby! Aber nun zur neuesten Episode voller Wahrheiten und Schicksale. Los geht's!
Liebe Dramovichs, euch werden heute die Ohren schlackern bei der Stimme, die wir in unsere Runde eingeladen haben. Wenn jemand besonders exponiert und deutlich sprechen kann, dann werdet ihr merken, eine andere Tatjana hat an unserem Tisch Platz genommen. Außer mir, der Tatjana, wer ist sonst noch da? Meldet euch bitte.
Hallo, hallo, das ist die Asta.
Hallo, hallo, und hier ist die Jasna.
Und ich bin dann wohl jetzt die andere Tatjana.
Ich kann aber auch zwischendurch die andere Tatjana sein, wenn du magst. Wir können so wechseln.
Ich bin jetzt die andere von der anderen, okay? Vom ersten Teil.
Sollen wir dann auch versuchen, besonders deutlich zu sprechen heute?
Bitte nicht.
Ja, wir könnten miteinander zu dritt den Namen Tatjana Lackner sehr deutlich aussprechen.
Wir könnten gleich einmal klären, warum Menschen, die der deutschen Sprache so lieb gegenüberstehen, gleich gedisst werden.
Ja, nein, nicht gedisst. Gelobt, gelobt.
Wir sind total ehrfürchtig.
Ja. Also bitte die Ehrfürchtigkeit, ich möchte es nur kurz dokumentieren. Ich komme hier mit angeschlagenem Hals, nach 10 Stunden Unterricht, werde eingeraucht von allen Seiten, es wird nicht gelüftet und werde in den ersten 4 Minuten auf Sendung verarscht. So geht's mir wirklich. Und ich sitze hier bei Wasser
und Brot.
Nicht einmal Brot ist da.
Das ist furchtbar.
Bei uns eine Hitze.
Können Sie bitte die Makronen näher zur Tatjana schieben? Bitte.
Darfst du? Sag die vom Intervallfasten. Ja, es ist ein Spaß da.
Aber heute, liebe Tatjana, haben wir wirklich wunderbare Makronen von der Kurkonditorei Oberla. Also du kannst dich sehr gerne bedienen an den Makronen, an den Nüssen,
endlich
an den Trauben.
Endlich macht wer das Fenster auf. Nicht, damit ich die Makrons rausschmeiße, sondern es kommt Luft rein.
Und die Polizei fährt vorbei, ja, wie immer. Es ist immer ein Einsatzfahrzeug unterwegs draußen.
Aber in diesem Sinne, willkommen in unserer Runde, liebe Tatjana.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig.
Warum dissen wir dich eigentlich wegen der deutlichen
Sprache?
Ich bin
einfach zu schön.
Erzähl mal.
Zu reich, zu gut ausgebildet und vor allen Dingen so alt. Und ich bin die einzige Oma in der Runde. Und Jasna von dir, weiß ich. Und Tatjana von dir. Ihr wärt schon so gern Oma.
Ja. Noch nicht jetzt, irgendwann einmal nicht gerne.
Jetzt danke der nächste
Disser. Jetzt war er so ein bisschen deppert. Aber sonst.
Ich habe ja nie gedacht, dass es wirklich Menschen gibt, die gern Oma sein.
Stelle ich
wollen.
Mir wunderbar vor.
Ja, was denn? Was stellst du vor?
Ja, dieses Hin und Wieder, das, aber die ganze Liebe.
Genau,
die ganze Liebe, weil Familie und also ich liebe Kinder prinzipiell. Meine Kinder total gern natürlich. Aber ich stelle mir das einfach sehr fein vor. Ich schnapp mir die Kinder dann bestimmt und mache tolle Sachen und weiß dann aber, ich kann sie ihren Eltern auch wieder zurückgeben. Und ich darf sie verwöhnen und ich darf einfach da mich austoben.
Aber letztes Mal, wo ich dich getroffen habe, bist du danach zu deiner Tochter gegangen und hast dich um das Baby gekümmert.
Ja, das stimmt. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es natürlich bei uns genau andersrum, weil so eine Oma, wie du jetzt skizziert hast, hätte, glaube ich, meine Christina gern, also meine Tochter, für ihre Viola und Olivia. Mhm. Aber jetzt arbeitet ihr nur ein bisschen und schreibt noch ein paar Bücher.
Du
und
bist halt eine junge Oma.
Genau. Und da ist natürlich der permanente Vorwurf, hast nicht das Gefühl, Und natürlich, weißt du, diese schlechte Gewissen kennst du als Mutter schon in den Aufzugsjahren. Immer. Aber wenn es dir dann auch noch von außen gemacht
Aber siehst du, das ist genau der Punkt. Und deswegen jetzt mal nicht.
Nein, nur von meiner Tochter. Ach so, ja. Die hätte gern sowas, was die Jasna beschreibt und das rund um die Uhr.
Ja, ja. Ja, ich wäre schon wirklich gern eher wirklich alt und kurz vor der Pension. Das wäre toll.
Damit meinst du jetzt wieder mich, gell? Also, wie gesagt.
Wenn ich Oma werde.
Man muss sagen, jeden Selbstmord geht ein misslungenes Gespräch voraus.
Du würdest es natürlich gern ausleben, aber ich verstehe das natürlich, dass das mit in deinem Alter, du bist halt einfach eine junge Oma, einfach auch nicht möglich ist, so in dem Ausmaß.
Stimmt.
Ja. Im Kälteuniversum wäre es möglich, weil dann hättest du nie gearbeitet, wärst immer zu Hause gewesen, dann würde es gehen.
Im Kälteuniversum?
Ja, das ist. Wir lesen aus den Kälteheften die wahren Geschichten.
So heißt der Verlag.
Und, das ist der Verlag.
Ich habe gedacht, das ist schon wieder eine Anspielung aufs Fenster, das offen ist. Ja. Na los, dann lies doch mal Kälteuniversum.
Aber Tatjana, du bist, noch kurz zu dir, du bist ja eine Koryphäe in der Stimmbildung. Oder wie würdest du das bezeichnen? Was wäre was ist deine richtige Berufsbezeichnung?
Ja, genau, oder? Also genau, da lädst du jemand ein, der ein halbes Jahrhundert alt ist und dann sagst du jetzt, sag, was du bist. Also gut. Ich habe vor 30 Jahren die Schule des Sprechens gegründet. Die gibt's nicht nur in Form von mittlerweile. Ich habe 6 Bücher geschrieben und hunderte Podcasts vertont. Und als Haus, das ist eine wirkliche Institution im ersten Bezirk. Ich habe 46 Trainer. Mhm. Und wir coachen auf der einen Seite, ja, momentan so ziemlich alles, was sich am Bildschirm und im Radio bewegt. Nicht nur in Österreich, sondern auch RTL, Saat, ProSieben, SRG, also viel auch in Deutschland. Die Hälfte unserer Kunden kommt aus der Bundesrepublik und der Schweiz. Auf der zweiten Seite auch Politiker, die wir fit machen.
Okay.
Ich bin sehr froh, dass wir nicht nur österreichische Politiker haben, sondern auch viele Kollegen aus dem Deutschen Bundesparteitag. Ich würde mir wahrscheinlich sonst das Leben nehmen. Und auf der anderen Seite auch wirklich, ja, auf der anderen Seite auch, also im Wesentlichen Privatpersonen aller Alters- und Berufsgruppen, die sagen, mir ist bewusst, Rhetorik ist ein Karrierefaktor. Mhm. Ich will jetzt mal was für mich machen. Mhm. Gut, wenn es mir da noch spürbar und messbar zugutekommt. Und man kann bei uns eine Sprecherausbildung machen,
ja, stimmt. Weil heimlich würden wir uns das ja eigentlich wünschen.
Was denn jetzt wieder, Oma?
Wir sind ja keine, wir lesen das aus Jux und Laune, aber wir haben ja überhaupt keine Sprecherausbildung.
Aber das braucht sie doch, und ich bin davon überzeugt, dass alle eure Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl haben, es ist doch viel cooler, wenn die Asta sagt, was sie denkt und du auch. In der Sprecherausbildung, ich glaube, das ist schon so ein Thema, das ich immer wieder auch habe. Ich möchte aber schon authentisch sein und so bleiben, wie ich bin. Ich verstehe das gut. Ich glaube, es gibt auch sowas wie authentisch schlecht. Also das heißt, optimieren muss erlaubt sein. Und ich glaube nicht, dass man es für alles braucht. Also wenn ich halt einen Nachrichtensprecher höre, der nicht sprechen kann, dann stört mich das. Mhm. Weil das erwarte ich einfach, den Anspruch haben wir auch an unseren Friseur, dass der jetzt nicht das erste Mal auf unserem Kopf anfängt zu färben. Also sobald man vor eine Öffentlichkeit tritt, die den eigenen familiären Rahmen, Oma, Opa und der Hund sprengt, finde ich, haben die Menschen das Recht, dass wir unser Handwerk können.
Mhm. Darf ich dir was fragen, weil du gerade gemeint hast, du eben viele Personen des öffentlichen Interesses und so, auch Politiker. Wie würdest du die rhetorischen Fähigkeiten unserer Politiker so einschätzen?
Naja, das ist, wie schätzt du es ein, hängt immer von der Relation wozu. Also ich bin in tausenden Interviews, viele, gefragt worden, war jetzt Jörg Haider so ein guter Politiker? Ist Sebastian Kurz so toll? Ist der Karl-Heinz? Gemessen woran? Gemessen an Österreich gehört Sebastian Kurz zu denen, die weiter vorne sind in der Rhetorik. Gemessen an Deutschland würde er wahrscheinlich nicht einmal auffallen. Da gibt es ein paar im Deutschen Bundesparteitag, die schon noch ein bisschen mehr können. Und das ist halt irgendwie, finde ich, der Fehler und die Problematik derer, die das Handwerk nicht lernen. Weil nur zu sagen, naja gut, ist ja kein Kunst, bitte, der kann halt reden. Ja, bitte, es ist euch ja nicht verboten, es zu lernen. Also niemand würde einem Nationalratsspieler vorwerfen, na gut, der Typ ist trainiert. Ja, hoffentlich, wenn er das beruflich ernsthaft macht. Also ich finde, der Frevel ist eher zuzuschauen, wie es die anderen nicht hinkriegen. Und dann stehen diese Menschen als die tollen Rhetoriker da.
Mhm. Und ich finde nämlich in der Politik, und ich beschäftige mich viel damit, dass oft diejenigen, die nicht so übertrieben Rhetorikkurse schon hatten, weil das merkt man ja auch, ja? Weil damit verliert sie oft mal die Authentizität, von der du gesprochen hast. Das merkst du ja gerade in dieser Corona-Sache, wenn es darum geht, dass man Emotionen vermittelt und so,
Also drei Sachen zu diesem zu viel gecoacht. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt als Sportler zum Beispiel übercoacht sein kann. Das glaube ich auch als Politiker nicht. Ich glaube nur, dass es schon Menschen gibt, die einfach bei falschen Coaches waren. Und da bin ich völlig bei dir, Asta. Mhm. Also wenn man jetzt hört, und das tun wir im Kollegenkreis natürlich, Jösses, na, der wird von XY gecoacht und jetzt klingt er schon ganz so. Mhm. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel.
Du erkennst für uns die Kollegen
zum Teil. Also wenn du jetzt zurückdenkst an den Wahlkampf, Richard Lugner for President.
Oh, yes, Sie, ja.
Also das war, glaube ich, noch die Zeit, als er mit der Mausi verheiratet war. Es ist echt schon ein paar Länze her. Und wenn dann Mausi Lugner gesagt hat, wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen, ja, dann brichst du ja nieder vor lauter Brouhaha, weil du natürlich dahinter den Coach-Kollegen hörst, wo man sagt, ja, und das war jetzt wahrscheinlich genau der Falsche. Weil wenn das passiert, dass ein Coachee klingt wie der Coach, dann haben wirklich beide eine Menge falsch gemacht. Mhm. Aber wenn jemand einfach es schafft, in 25 Sekunden Kunden eine Antwort zu geben. Ja? Oder zum Beispiel bei Kollegen Armin Wolf dann, also nicht erst mit einer Rechtfertigung startet. Nein, Herr Wolf, ich bin Ärztin. Ja, das wird nichts werden, weil dann sind schon 10 Sekunden um. Mhm. Das heißt, ich muss auch wissen, wie Formate geschnitten werden. Es gehört heute viel mehr dazu, ob wir das traurig finden oder nicht. Aber es wird sehr oft auf der Couch entschieden, ob wer sympathisch ist.
Aber du hast ja diesen Podcast-Wettbewerb, ja, diesen Podcast-Preis ins Leben gerufen. Und da suchst du wohl die Gewinner auch nach dem aus, wie gut sie sprechen können, oder?
Ja, und da hat sich was ganz Witziges abgezeichnet. Also ich selber habe eine Kommission zusammengestellt, die Schule des Sprechens veranstaltet. Ich bin nicht in der Kommission. Mhm. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass dort zum Beispiel die sogenannten Schönsprecher im Sinne von Schauspieler ganz häufig rausgeflogen sind, weil die dann so bemüht und ich habe jetzt einen Podcast und jetzt spreche ich. Das will ja niemand. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Sprecher von manchen Schauspielern unterscheidet. Dass der kann auf Knopfdruck Weltnachrichten, Landesnachrichten, Universumbeiträge, einen Werbespot machen, aber der muss deswegen jetzt nicht künsteln. Ja. Also es ist halt ein Unterschied zwischen die Zeit in 5 Sekunden, 18 Uhr und irgendwie einer anderen Geschichte. Mhm. Aber jemand, der jetzt so ganz auf geile Schnauze macht, also da verstehe ich auch die Kommission, die sagt, na, da mag ich nicht dran sein, das schmeißt mir aus der Kurve.
Ja, wunderbar, fangen wir mit der Geschichte an vielleicht.
Würde ich sagen.
Schau mal, liebe Tatjana. Ne?
Ich habe die Geschichte recherchiert. Sie ist tragisch, furchtbar und endet schrecklich. Also
hervorragend.
Just
came. Oh, nice.
Die Geschichte ist aus dem Heft Meine Schuld mit Cover Schönheit. Wie nennen wir sie? Sibylle vielleicht?
Die schaut aus wie die, wie heißt sie denn, diese Sängerin, das Deutsche?
Ingeborg.
Ilona.
Ilona, wunderbar.
Eine deutsche
die auch so
Sängerin.
Soapstar war.
Yvonne Cutterfield.
Nein, irgendwas mit B.
Biedermann, Jeanette.
Jeanette Biedermann, die ist noch aus wie Jeanette Biedermann.
Ach so, wie die Zirkus, oder? Die ist im Zirkus aufgewachsen, diese Jeanette so, Biedermann.
Aha, aha. Das ist für die Jeanette Biedermann.
Ein bisschen, ja.
Ah, oh, süß.
Erschütternde Erkenntnis.
Oh mein
Gott. Dum, dum, da.
Die Regel.
Das ist jedes Monat wieder eine erschütternde Erkenntnis.
Nein.
Aber ja, wir haben eine Regel in diesem Spiel.
Eine einzige.
Eine einzige Regel. Wenn du lesen willst, weil du es nicht mehr aushaltest, dann schreist Drama Carbonara, Baby. Und dann kriegst du das Heft und darfst weiterlesen.
Das und was ist, wenn man seine Brille nicht mit hat und hofft, dass der andere das schreit?
Dann schreien wir es irgendwann für die.
Ja, das ist gut.
Für meinen Mann war ich nur noch die Putzfrau. Wir waren so jung, als wir uns trafen. Bald war ich schwanger und wir heirateten, Kevin und ich. Für mich war es selbstverständlich, meinen Mann in allem zu unterstützen. Also murrte ich auch nicht, als er einen guten Job in einer fremden Stadt bekam. Dass wir uns immer mehr entfremdeten, begriff ich erst, als er zugab, sich für mich zu schämen.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ich habe nur 2 Reisetaschen gepackt, das Nötigste halt. Man braucht nicht viel, wenn man auf der Flucht vor sich selber ist.
Sagt der Kevin.
Eher nicht,
sagt die Reisetasche.
Sagt eher die Mia V41.
Weil du sie so tief sprichst.
Nein.
Habe ich mich gewundert.
Ja, es ist Endzeit, Jasna.
Na, weil so du die eigene Stimme.
Weil die Frauen, die sprichst du normalerweise höher. Deswegen.
Ja, aber sie
so
ist am Ende offensichtlich.
Okay.
Ja. Aus dem Zimmer meines Sohnes Elias dröhnt hämmernd Musik. Dong, dong, dong. Für einen Augenblick bin ich in Versuchung umzukehren. Dann besinne ich mich. Elias ist jetzt 16, kein kleines Kind mehr. Er braucht mich nicht. genauso wenig wie mein Mann Kevin mich noch braucht.
Einen furchtbar. Das ist ja jetzt schon furchtbar. Ja,
furchtbar. Ihr wolltet es so. Das ist eine furchtbare Geschichte. Na wirklich. Einen Wimpernschlag lang wünsche ich mir, mich in die Arme meines Mannes flüchten zu können, seine Liebe zu spüren und aufzuwachen wie aus einem bösen Traum. Doch der Gedanke verfliegt so rasch, wie er gekommen ist. Kevin hat mich schon lange nicht mehr zärtlich umarmt. In ein paar Monaten werden wir vor dem Scheidungsrichter stehen. Er weiß es nur noch nicht.
Okay.
Die kleine böse Überraschung, die ich mich anschicke, ihm zu bereiten, treibt mir ein grimmiges Lächeln ins Gesicht. Ich nehme meine Taschen auf und gehe nach draußen. Die Tür fällt laut hinter mir ins Schloss. Ich schaue mich nicht um. Zeitsprung.
Die hat abgeschlossen.
Die ist auch ein bisschen bipolar, oder? Zuerst wünscht sich noch in die Arme und dann freut sich auf den Scheidungsrichter. Wow, okay.
Puh. Wir hatten uns auf dem Parkplatz einer Diskothek kennengelernt. Ich hatte ein bisschen zu viel getrunken.
Wie romantisch.
War aber noch nüchtern genug, um zu erkennen, dass meine Freundin entgegen ihrem hochheiligen Versprechen auch Alkohol konsumiert hatte und sich lieber nicht mehr an das Steuer eines Autos setzen sollte. Ich weigerte mich einzusteigen und stand plötzlich mitten in der Nacht mutterseelenallein da. Boah, vor irgendeiner Dorfdisco ist irgendwie eine grausige Vorstellung, oder? Wie sollte ich jetzt nach Hause kommen? Ja, natürlich hätte ich mir ein Taxi rufen können, aber wer hat denn gleich auf Anhieb die Telefonnummer eines Taxiunternehmens bei der Hand? Kein Internet in dieser Zeit, Schatz. Wir sind in der Zeit vor Smartphones.
Ja, er ist der Taxler.
Oh Gott.
Der Kevin ist der Taxler.
Zurückgehen und an der Bar nachfragen? Niemals. Wie hätte das denn ausgesehen? Diese Peinlichkeit wollte ich mir nicht antun.
Was? Warum denn?
Why ever, oder? Mhm. Warum jetzt?
Warum ist das peinlich?
Weil sie die Freundin auch irgendwie sitzen gelassen hat.
Also in der Dorfdisco gibt es kein Taxi, muss man jetzt auch mal sagen. Mhm. Irgendwo in Unterscheißleiten plus minus 3 Kilometer.
Ja, da gibt es nur so Sammeltaxi.
Genau, und da war es dann wieder, also okay, das kann ich noch verstehen, aber die Schmach verstehe ich jetzt nicht. Mhm.
Suchend hatte ich mich umgesehen und Kevin entdeckt. Er stand lässig rauchend an sein Auto gelehnt und schien auf jemanden zu warten. Zielsicher steuerte ich auf ihn zu, befand ihn nach dem ersten Wortwechsel für stocknüchtern und bat ihn kurzerhand darum, mich nach Hause zu fahren.
Golf GTI, oder?
Drama Carbonara, Baby. Natürlich war das leichtsinnig und wenn ich nicht etliche Gläser Prosecco-Intus gehabt hätte, wäre es mir auch im Traum nicht eingefallen, wild fremde Männer anzubaggern und auch noch zu ihnen ins Auto zu steigen. Kevin lieferte mich ganz brav vor meiner Haustür ab, ohne die Situation für sich auszunutzen. Als er am nächsten Abend genau dort wieder auftauchte und mich beinahe schüchtern fragte, ob ich nicht Lust hätte auf eine kleine Spritztour, imponierte mir das gewaltig. Ein gutes Jahr später heirateten wir. Da war ich schon hochschwanger. Natürlich. Das Kind war nicht geplant gewesen, aber wir fanden beide, die Geburt von Elias sei die Krönung unserer Liebe. Das ist jetzt mehr als 16 Jahre her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich eigentlich von meiner Ehe mit Kevin erwartet hatte. Aber es war bestimmt etwas anderes als Tag für Tag und Nacht für Nacht alleine mit einem pubertierenden Sohn in einem schäbigen Reihenhaus zu sitzen. Nachdem Kevin sein Informatikstudium abgeschlossen hatte, werkelte er zunächst bei einem kleinen IT-Ausstatter.
Ich fand wieder die Karrieregeschichte vom Mann immer Kimte, oder? Wie der Mann Karriere gemacht hat. Das ist so langweilig. Überspring's, wo landet er?
Ich fand einen Job.
Genau, sehr gut.
Ich fand einen Job als Aushilfe in einem Supermarkt. Wenn Elias im Kinder... Wenn Elias im Kindergarten oder später in der Schule war, saß ich an der Kasse oder räumte Regale ein. Wir waren eine ganz normale Familie, die gut über die Runden kam, aber keine großen Sprünge machen konnte. Dann ging die Firma, bei der Kevin angestellt war, in Insolvenz. Mein Mann musste sich einen neuen Job suchen. Das war gar nicht so einfach. Überall wird über Fachkräftemangel gejammert, aber nach der 20. erfolglosen Bewerbung sagte Kevin bitter zu mir: Die suchen alle nur die eierlegende Wollmilchsau, die dazu noch mit einem Gehalt nach Hause geht, über das sogar die Putzfrau noch höhnisch lachen kann.
Das suchen sie wirklich. Sie suchen immer jemanden, der alles aus dem Bereich kann.
Blödsinnige Vergleich mit der Putzfrau gleich. Es ist
ich befürchte, Kevin würde resignieren. Das kannte ich aus den Erzählungen von Kundinnen und Kolleginnen, die manchmal ihr Herz bei mir ausschütteten, weil ihre Männer während der Arbeitslosigkeit immer passiver wurden oder gar zu trinken begannen, weil sie sich nutzlos und minderwertig vorkamen. Nein, da musste ich gegensteuern. Ich begann, die Stellenanzeigen in den überregionalen Zeitungen zu studieren. Das war kein Problem. Presseartikel wurden auch im Markt angeboten. Da konnte ich rasch die Anzeigenteile überfliegen und brauchte die Zeitung nicht gleich zu kaufen. Nur wenn Annoncen enthalten waren, die mir passend für Kevins Qualifikation schienen, nahm ich die Zeitungen mit nach Hause, um sie meinem Mann regelrecht vor die Nase zu halten. »Wie stellst du dir das eigentlich vor?«, sagte er dann meistens. »Hier wird ein Projektleiter gesucht. Ich habe gar keine Erfahrung in der Projektarbeit. Außerdem müssten wir umziehen. Willst du das wirklich?« »Ach, das ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, du findest wieder einen ordentlichen Job«, behauptete ich. Ich konnte ja nicht wissen, was auf mich zukommen würde. Nur um mir zu beweisen, dass man ihn für diesen Arbeitsplatz nicht in Erwägung ziehen würde, schickte Kevin eine Bewerbung ab. Ja?
Ich schicke Drama Carbonara an die Tatjana.
Ach Mensch.
Wir waren beide furchtbar aufgeregt, als Kevin sich über den, also der hat sich jetzt auf den Weg gemacht, du hast also mitgekriegt, Konzern, internationaler Konzern hat ihn jetzt gesucht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mir das Herz bis zum Hals hinaufschlug, während ich auf der Straße stand und auf das Auto meines Mannes sah. Einerseits hoffte ich, er würde den Job bekommen, andererseits ahnte ich bereits, dass sich damit unser gesamtes Leben ändern würde. Kevin, ja, er war tatsächlich Projektleiter und sie haben ihn eingestellt. Zunächst pendelte er, kam nur an den Wochenenden nach Hause, manchmal sogar dann nicht. Und die Arbeit ließ ihn nicht los. In den ersten Monaten sehnte ich mich noch nach ihm, wurde kribbelig und nervös, wenn der Freitag heranrückte und dann weinte ich ein bisschen, wenn uns Kevin am Sonntag bereits wieder verlassen musste. Das tat der Familie nicht wirklich gut. Doch mit der Zeit wurde auch das zur Routine. Deshalb war ich sogar ein wenig verblüfft, als mein Mann eines Tages anrief, um mir mitzuteilen, er habe endlich eine passende Wohnung für uns gefunden. Es wird dir gefallen, Mia, es wird dir gefallen. Stell dir vor, ein ganzes Haus mit Garten nur für uns alleine. Da haben wir dann immer alles, was du dir immer schon gewünscht hast. Zunächst kann ich das Haus anmieten, es gibt aber sogar eine Kaufoption für uns. Kevin wirkte begeistert, ich weniger. Elias war gerade zur Schule gekommen und hatte sich dort gut eingelebt und viele neue Freunde gefunden. Ich hatte endlich eine Festanstellung in Aussicht. Eigentlich hatten wir uns mit der Situation ganz gut arrangiert. Es machte mir nicht mehr viel aus, dass Kevin pendeln musste. Nur eben die Wochenenden waren hart. Aber kneifen konnte ich jetzt wohl auch kaum. Hatte ich ihm doch zugeredet, diese Arbeit in der Ferne anzunehmen. Und hoch und heilig versichert, dass es mir, Drama Carbonara,
okay.
Jetzt geht sie wieder das Licht ausmachen. Ja, die ist wieder 10 Jahre jünger, die sieht was.
Kriegt eine neue Dynamik. Nichts ausmachen würde, deswegen umzuziehen. Ein Traumhaus weiß wirklich nicht, was Kevin für uns aufgetan hatte.
Was? Also jetzt muss ich kurz unterbrechen. Es ist ja aber auch sehr unfair, dass das so total auf seinen Schultern lastet, oder?
Aber wegen ihm müssen sie umziehen.
Ja, aber jetzt ist er trotzdem alleine mit der ganzen Wohnungssuche und so. Ich meine, und jetzt beschwert sie sich, dass es ihr nicht gefällt. Und in Wirklichkeit hat er es ja alles selbst aussuchen müssen auch, oder? Sie hätte sich ja auch ein bisschen integrieren können und mit auswählen können, oder? Habe ich da was verpasst?
Ja, nein, das stimmt.
Also ich finde, wenn man es ganz von oben anschaut, ist das Hauptproblem in der Analyse, dass sie findet, es ist eine ganz normale Familie. Also nach der Disco-Bekanntschaft einen Kevin ins Netz zu rennen, also ich meine ganz ehrlich, ja, der dann kurz darauf Vater wird, wo sie in der Zwischenzeit zur Kassierin wird. Also auch alles in Ordnung, aber es ist nicht die normale Familie schlechthin.
Ja, das ist völlig recht. Das hat schon beim GTI angefangen. Aber jetzt, 16 Jahre später, ist natürlich, naja, was soll man sagen, fortgeschritten. Ein Traumhaus war es wirklich nicht, was Kevin da für uns aufgetan hatte. Die Zimmer in dem Reihenhäuschen waren winzig und abgewohnt. Und wenn man in den Garten zwei Stühle und einen Grill stellte, war schon kein Platz mehr für ein Blumenbeet. Ich nahm die Herausforderung an. Also
typischer Reihenhaus.
Das ist wie in der Lotto-Werbung vorher, oder? Okay.
Ich nahm die Herausforderung an und richtete das Gebäude für uns wohnlich ein. Dennoch war ich froh, dass Kevin nicht mehr davon sprach, dieses Haus zu kaufen. Meinen Lebensabend darin zu verbringen, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Und das ist ein Problem der Frauen. Dieses Hochskalieren und sofort aus einer Situation dann gleich zu sagen, wenn es die nächsten 100 Jahre so ist, und das geht's ja gar nicht. Aber dieses Hochskalieren von wegen, wenn du immer so bist und auch dann, wenn wir Kinder haben und jetzt bist du schon, wo es noch um nichts geht, das ist echt ein Frauenproblem.
Hast du das Problem auch?
Nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte das schon in meinen ersten Beziehungen sicher.
Also ich auch.
Weil wir sind alle irgendwie so romantisch und wenn man dann sagen, wenn das jetzt schon losgeht, wie wird das dann erst? Und also ich glaube, am Anfang
das
schon.
Das gewöhnt man sich im Alter tatsächlich ab. Ja. Wenn ich geglaubt hatte, Kevin nun öfter zu Gesicht zu bekommen, so täuschte ich mich. Er kam meist erst von der Arbeit nach Hause, wenn Elias schon schlief. Selbst an den Wochenenden hatte mein Mann keine Zeit für uns. Da verkroch er sich an den Computer in dem Stübchen, das ihm als Arbeitszimmer diente, und arbeitete an irgendwelchen Präsentationen.
Den würde ich fertig machen, ganz ehrlich. Da zieht eine fremde Stadt und dann hängt er am Wochenende in seinem Computer-Arbeitszimmer ab. Ich würde durchdrehen, oder?
Präsentationen.
Ich würde ihm den Elias reinschicken.
Der schläft das ja schon.
So wie im Homeoffice.
16-Jährigen.
Angebotsvorlagen oder was auch immer. Warum unternimmst du am Sonntag nicht einmal etwas mit Elias? Dein Sohn braucht dich, Kevin. Es ist ihm sehr schwer gefallen, sich von seinen Freunden zu trennen, und hier hat er noch keinen Anschluss gefunden, mahnte ich meinen Mann einmal. Elias litt. Er wurde in der Schule gehänselt, weil er einen anderen Dialekt sprach als die Einheimischen. Ich spürte, dass mein Kind begann, sich in einer Art harter Schale zu verkriechen. Er wurde immer mürrischer und wortkarger. Wenn er aus der Schule kam, ging der Junge gleich in sein Zimmer, wo er dann auch den ganzen Tag blieb.
Nächste Station Gang, oder?
Haben wir letztens schon gehabt. Wenn ich ihn nicht gerade zum Essen rief. Kevin schaute mich nur verständnislos an. Etwas unternehmen? Wieso? Ich bin doch hier bei euch. Der Junge wird sich schon noch eingewöhnen. Außerdem habe ich ihm einen neuen Gamer-PC gekauft. Mir blieb regelrecht die Sprache weg. Ach so. Es reichte also, wenn wir unseren Mann und Vater ab und zu anlässlich der Mahlzeiten zu Gesicht bekamen. Als Kevin noch pendelte, hatten wir wenigstens am Wochenende Ausflüge unternommen, waren ins Kino oder in ein hübsches Restaurant gegangen, hatten Freunde besucht. Zunächst war ich wütend über Kevins Gleichgültigkeit. Dann begann mir zu dämmern, dass es Kevin wahrscheinlich genau wie unserem Sohn und auch mir selber ging. Wir waren nie richtig an unserem neuen Wohnort angekommen. Es gab nur einen winzigen Unterschied. Mein Mann hatte seine Arbeit, mit der er sich geradezu betäubte.
Das ist nämlich wirklich das passende Wort dafür.
Stell dir vor, ich habe einen Job für mich gefunden, empfing ich eines Tages freudestrahlend meinen Mann. Lange Wochen hatte ich mich vergebens nach einer Arbeitsstelle umgesehen. Auf Zuverdienst waren wir zwar längst nicht mehr angewiesen, denn Kevin verdiente sehr gut, doch mir war zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen und ich brauchte dringend etwas Abwechslung in meinem Alltag. Unsere Freunde und Verwandten waren weit weg, jeder Tag glich dem anderen. Endlich hatte ich einen Schnäppchenmarkt, einen Zettel entdeckt, dass eine Aushilfskraft gesucht wurde. Kevin starrte mich entgeistert an.
Oh, jetzt beginnt die Shame-Story.
Das kannst du doch nicht machen, sagte er schließlich tonlos. Ah, tonlos. Das kannst du doch nicht machen, sagte er schließlich tonlos. Meine Frau arbeitet nicht in einem Laden, der Ramsch verhökert. Was sollen denn meine Mitarbeiter denken, wenn dich jemand dort an der Kasse sitzen sieht? Jetzt war es an mir, verdattert reinzuschauen. Du tust ja gerade so, als wäre Arbeit eine Schande oder als hätte ich behauptet, ab morgen in einem Bordell an der Bar zu stehen, entfuhr es mir. Keine Diskussion mehr. Die Frau eines Abteilungsleiters arbeitet nicht in einem solch schmierigen Laden und damit basta.
Kevin ging an mir vorbei, als wäre ich ein Möbelstück. Was ihm im Weg stand und hängte seinen Mantel an der Flur.
An mir ab.
Auf mich.
Also ich will jetzt für den Deppen Super Kevin keine Lanze brechen, aber ich kann das nachvollziehen. Und zwar aus zwei völlig unterschiedlichen Wertewelten. Der, der jetzt endlich sich raufgearbeitet hat, und der ist ja nur deswegen, wie hast du gesagt, mit Arbeit betäubt, weil er dort seinen Selbstwertnektar herkriegt. Und dann natürlich dort, wo der Nektar fließt und auch die Kohle, dort haben wir jetzt plötzlich andere Werte, haben schicke, wichtige Frauen, schicke, wichtige Männer und sind jetzt in der anderen Welt, in die wir abends eintauchen, dann, wo natürlich noch das Wertekorsett von damals, wo sie ja auch an der Kasse war, da war es ihm ja kein Problem, da war er ja arbeitslos und sie hat gearbeitet, aber da will er weg aus der Zeit und das will er sich nicht mehr erinnern.
Ja, er ist Abteilungsleiter und jetzt eine CEO von irgendeiner...
Und jetzt ist aber der Punkt, ist es wirklich weniger schäbig, wenn du als CEO und Vorstand irgendwie, also deine Frau in einer, weiß ich nicht, hier Schnäppchenbude hast, als wenn du als Bereichsleiter, also wo ist die Grenze? Als Bereichsleiter geht schon, als Abteilungsleiter nicht oder andersrum?
Das ist total blöd, insgesamt.
Aber was ist blöd dran?
Soll sie doch machen, was sie will.
Das wäre jetzt für den CEO aber nicht wurscht, weil die Frau, die ich jetzt schon 8 Stunden, also wenn ich 8 Stunden am Tag eine Arbeit mache, die wichtig ist, und wir aber sagen,
glaubst du, dem Kern wäre es nicht wurscht? Würde er zu seiner Frau sagen, na, du kannst nicht in der Schnäppchenbude arbeiten?
Nein, ich glaube, dass der Kern das nicht sagen wird, aber der ist auch ein anderer Typ. Aber ich glaube, dass es 100 andere CEOs schon gäbe, denen unangenehm ist und die schon bei ganz anderen Dingen einschreiten. Wahrscheinlich schon bei der komischen, zu unterprivilegierten Wahl der Schule eines Kindes, wo man sagt, da geht's jetzt echt noch um gar nichts. Na, der geht zu die Schotten oder der muss ins Theresianum. Also, da, weißt du, was ich meine? Das heißt, es geht um die Wertelandschaft, in der er jetzt zu Hause sein möchte. Und die Bude, die er da offenbar mit der neuen, und die wird bald kommen, hat, schaut ganz sicher anders aus als der Bunker von der Lotto-Werbung vorher.
Das ist so eine kluge und gute Analyse.
Das war mein Lieber. Was well
done. Done. Well done. Bam, bam, bam. Du hast zugehört, sehr gut.
Bitte, ja. Wo seine jetzt noch Ehefrau zum Möbelstück verkommt in dieser Szene.
Und der Kern ist halt kein Kevin, gell?
Der Kern ist kein Kevin nicht.
Und seine Frau war schon auch seine Assistentin. Wollen wir die Kirche im Dorf lassen?
Ist das so? War seine Frau seine Assistentin?
Naja, ich glaube schon zumindest, ja, also ich glaube, zumindest haben die mal mit einer Mitarbeiterin, vielleicht nicht seine Assistentin, aber jetzt nicht auf Augenhöhe im Vorstand, nein.
Ja, du hast halt die sexy Variante genommen.
Das ist sehr Drama Carbonara-mäßig, das begrüßen wir.
Jawohl.
Slim fit.
Also bla 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 Garderobe, er hängt seinen Mantel auf ihr auf. Ich starte meinen Mann an, als würde ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben sehen. Abteilungsleiter? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Deshalb hat er sich also kürzlich diese teuren Anzüge und
Slim-Fit-Anzüge.
Schurwollmantel gekauft. Ich spürte etwas Bitteres in meiner Kehle brennen. Na klar, auf einem Chefsessel konnte Kevin natürlich keine Anzüge von der Stange mehr tragen. Und wenn das Frauchen nur eine kleine Verkäuferin war, wäre das dem feinen Herrn peinlich.
Drama Carbonara, Baby.
Ich fügte mich.
Gott.
Ja, jetzt schau mal, dass du dich schön fügst. Ja, im Ton.
Fügte mich. Aber an meinem Herzen hatte die Kränkung angedockt und trieb Wurzeln.
Ja,
ein schönes Bild, hä? Wollen wir der Autorin kurz gratulieren? Ist sie Autorin oder Autor? Nur was nicht. Glaubt's?
Autorin.
Ich glaube auch, es ist eine Frau. Ja, ist schon eine Frau, gell? Plötzlich hatte ich das Gefühl, völlig blind gewesen zu sein, was mein Leben mit Kevin und Elias betraf. Das Resümee der Erkenntnis war bitter. Im Laufe der Zeit war ich für Mann und Sohn zur billigen Haushaltshilfe geworden.
Oh Gott, so
wann hatte Kevin zuletzt mit mir geschlafen? Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Zusammen ausgegangen waren wir nach dem Umzug überhaupt nicht mehr. Und Elias? Warum war mir nicht aufgefallen, dass mich unser Sohn behandelte, als wäre ich seine persönliche Dienerin? Er maulte mich an, wenn sich im Kühlschrank nicht seine Lieblingsspeisen stapelten, warf seine Wäsche im Bad einfach auf den Boden und scherte sich den Teufel darum, wenn er mit schmutzigen Schuhen durch die ganze Wohnung tappte.
Also das passive Opfer ist auch die Hölle, oder? Die alte ist die Hölle.
Schrecklich.
Bietet heute keine Identifikationsplattform.
Nein, man will sie immer nur befreien und wachrütteln.
Nein, ich glaube langsam, ich stehe auf den Kevin und seine Neue.
I joined this gang.
Ich glaube, die sind gut, die haben den besseren Wein.
Ja. Also wenn sie sogar von deinem Sohn so behandeln lässt, ist ja furchtbar.
Nein, ich echt volles Opfer.
Maximaler Watschen, wenn er so redet mit mir, oder? Entschuldigung, keine Gewalt an Kindern und so, aber...
Aber
in dem Fall, ja. Seine Lieblingsspeisen nicht im Kühlschrank gehen, einkaufen.
Ja, der Arschtritt, irgendwas Nettes.
Was Nettes
mit Impact.
Bitte, kann ich jetzt endlich hören, wie geil die Neue ist? Ich bin
Es muss doch eine Frau geben, mit
der man sich identifiziert.
Ja, und bitte schön sprechen.
Bitte, jetzt hörst du auf.
Na, wegen dem
Ein Schimpfen vernünftiges so. Gespräch hatten wir schon lange nicht mehr miteinander geführt. Wenn mein Sohn mit mir sprach, dann in rüdem Befehlston. Das hatte ich auf das schwierige Alter der Pubertät geschoben. In diesem Moment, als mir die rosarote Brille von den Augen rutschte, erkannte ich, dass Elias mir längst entglitten war. Er spürte, dass sein Vater jeden Respekt vor mir verloren hatte und tat es ihm gleich. Kevin steckte Elias großzügig Geld zu und meinte, damit seine Vaterpflichten erfüllt zu haben. Ich hatte dem Jungen immer nur Liebe gegeben. Das alleine hatte wohl nicht genügt.
Fix nicht.
Was für ein Resümee, bitte.
Du sprichst aus eigener Erfahrung.
Also wirklich, also ich... Mein Kind ist so brav in der Pubertät. Also die hat's einfach, die ist voll verbockt, die Alte. Die hat echt verbockt.
Ja, also mein Kind ist auch wahnsinnig brav in der Pubertät, 16 und brav.
Und das auf den
Vater
zu schieben, ne, und zu sagen, der ist es jetzt nur so.
Naja, wenn der Vater immer mit die großen Scheine daherkommt und sich sonst nicht kümmert und keinen einzigen Ausflug macht, denkt man sich schon, Vater,
bitte, wo ist jetzt die Superschnitte, bitte, endlich.
Ja, Zeitsprung, ich war drauf und dran, mich mit der Situation abzufinden.
Dann sah ich die Wogen.
Mir ging es doch nicht schlecht, das redete ich mir jedenfalls ein.
Bla, bla, bla.
Kevin gab mir eh reichlich Haushaltsgeld, davon konnte ich nicht nur die Ausgaben fürs Haus, sondern sogar die Lebensmittel bestreiten.
Voll nett.
Sie hatten auch genug zu essen.
Super, danke Kevin.
Bleiben, danke.
Und hin und wieder ist sie ausgiebig shoppen gegangen. Aber wofür sollte ich mir überhaupt schicke Klamotten zulegen? Ich kam ja doch nur zum Einkaufen aus dem Haus. So, und das ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Challenge bekannt geben. Danke Geschichtenkarma. Ihr Lieben, es ist Corona und wir können uns nur sehr, sehr selten...
Bester Punkt.
Ja, danke. Nur sehr selten richtig... overdressen und wir würden gerne eine Challenge ausrufen, eine Insta-Challenge, wo wir Videos machen davon, wie wir im Ballkleid den Biller stürmen, oder?
Wir wollen die besten Cocktailkleider aus den Kästen packen.
In der Trafik.
Ich habe zur Post und los geht's. Zum Biller, zum Milchregal. Und dann stehst du so da in deinem dramatischen Cocktailkleid und deinem glamourösen Trenchcoat. Und wählst einfach nur die richtige Butter aus.
Genau. Wir wollen eure Fotos und Insta-Stories. Bitte taggt uns mit @dramacarbonara, please. Und wir werden ein gutes Beispiel vorangehen.
Natürlich.
Ich werde in meinem Vintage 50er Jahre meiner großen Ballrobe mit Schleppe.
Die ist so schön.
Demnächst im 48a einfach herunterfahren.
Bitte, Asta, statt dem Einkaufskorb, nimm die Schleppe.
Genau, ich hänge dann hinten in die Schleppe die Sechser-Trag alleine. Genau. Machst du mit, Tatjana, bei unserer Challenge?
Ihr macht mir gerade sehr Angst.
Warum?
Weil ich das auch schon gedacht habe.
Ja, das ist eine magische Verbindung. Wollt ihr nicht einfach mal anfangen, dass euch die Haare färbt, dass euch schminkt? Ja? Man kann ja mal im Kleinen. Nein, okay.
Haben wir schon.
Haben wir schon gemacht.
Haben wir alle schon gemacht.
Nicht lügen.
Also gut. Ich bin dabei.
Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir legen damit jetzt demnächst los und ihr seid, wir freuen uns schon auf eure Beiträge zu dem Thema.
Auf euren Wahnsinn.
Auf euren Wahnsinn. Ja. Alles ist erlaubt.
Wahrscheinlich wäre ich weiterhin Jahr für Jahr als die dumme, brave Hausfrau dahingedämmert, wenn Kevin nicht das Fass zum Überlaufen gebracht hätte. Es war an einem Samstagabend. Jetzt kommt sie, Tatjana, ich spür's.
Endlich. Bitte lass sie nicht blond sein.
Ich wähnte, sie ist fix blond. Ich wähnte, obwohl die Konkurrentinnen
haben oft die ihre Haare. Das ist doch schon die Alte, eher eben.
Ja, ja. Ich wähnte Kevin in seinem Arbeitszimmer, wo er auch an den Wochenenden für gewöhnlich vor seinem Laptop hockte und arbeitete.
Aber?
Stopp, ja? Nein. Aber deshalb hatte ich es mir vom Fernseher gemütlich gemacht. Mir war es gleich, wollen wir ein bisschen über das Fernsehen reden. Mir war es gleich, welches Programm und welche Sendung gerade lief. Hauptsache, ich hatte eine Geräuschkulisse.
Boah, die hat keine Ansprüche.
Das ist ein Wahnsinn, so der ihr Leben ist wirklich Block-Style, oder?
Aber sie hat doch den, sie macht doch den Eindruck, als wären ihr die Arme gefesselt, die Hände gefesselt, als hätte sie gar keine Wahl.
Ihre Seele ist halt gefesselt.
Als wäre das Leben schon so, als würde, weiß ich nicht, als wäre so vorprogrammiert und sie ist so gefangen darin und kann nicht Ja und nicht Nein sagen, geht nicht nach links und nach rechts und sie wird so mitgezogen.
Ja, weil sie keine Aufmerksamkeit kriegt, fühlt sie sich halt wie ein Nichts, oder? Schau. Mein Mann und mein Sohn unterhielten sich ja nicht mit mir.
Aber diesen Job an sie hat sie auch nie angenommen, weil der ja für den Mann zu schäbig war.
Wurde ihr verboten.
Auch ein Scheiß.
Dabei musste ich wohl eingenickt sein, denn ich schreckte zusammen, als Kevin mich plötzlich ansprach. Ich brauche kein Abendessen. Einen Wimpernschlag lang glaubte ich zu träumen. Mein Mann stand aufgeputzt vor mir, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Ah, er trug einen Frack, ein schneeweißes Hemd, eine
Fliege. Der geht zum Billa.
Ich mache mit bei der Drama Carbonara Challenge.
Tschüss, Schatz.
Und zur Krönung eine cremefarbene, seidig glänzende Bauchbinde. Man hat sich aber echt ausgeputzt. Kevin sah aus, als hätte er sich im Jahrhundert geirrt. Verdutzt starrte ich ihn an und brachte kein Wort heraus.
Das ist ein ganz normales Outfit in Wien in der Ballsaison. Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, warum das so.
Ja, Kevin fühlte sich bemüßigt, eine Erklärung abzugeben. Ich bin von der Geschäftsführung zum Opernball eingeladen worden.
Na.
Steht da?
Ja.
Opernball? Oh, warst du schon mal am Opernball?
Nein, ich schwör's. Ich habe doch Klaustrophobie.
Ach so, naja, echt? Ich auch.
Ja, also in Menschenmassen finde ich furchtbar. Und in dem Kleid braucht man Platz. Es ist so.
Zuckerbäckerball magst du, gell?
Da war ich schon.
Ja.
Zuckerbäckerball. Fresh to dress. Ja. Bonbonball. War schön. Mm. Ball der Wissenschaften war auch toll. Blumenball.
Er geht auf jeden Fall auf den Opernball. Opernball, dieses Schaulaufen, das neuerdings jede größere Stadt abhielt. Also es ist ja gar nicht in Wien, ist der Opernball in
Essen.
Ja, genau. Leipzig.
Genau. Damit sich die Reichen und Schönen dem gemeinen Volk zeigen konnten.
Und da lädt er seine Olle nicht ein und genau sagt, Schatz, wir sind eingeladen worden.
Genau, da lädt er sie nicht ein. Das war mein erster Gedanke. Den zweiten sprach ich laut aus. Ohne mich? Du gehst allein zum Opernball?
Nein, ich nehme Elias mit. Der wollte mit 16 schon immer auf den Opernball.
Nein, ich nehme meine Sekretärin mit. Sie heißt Susi und ist 25.
Genau. Mit dir, Mia? Er lachte gehässig auf. Schau dich doch an. Du bist in den letzten Monaten aufgegangen wie ein Hefekloß. Dir hängen die Haare vom Kopf wie Stroh und du läufst den ganzen Tag in Schlabberklamotten rum.
Das ist die ärgste Beleidigung, die wir jemals gelesen haben.
Ich habe gesagt, er macht sie fertig. Das ist so ein Arschloch. Das ist ein Wahnsinn.
Boah, das ist sowas Orges haben wir echt noch nie gelesen.
Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt?
Jeder Mann, liebe Damen, hat, jede Frau und jeder Mann, hat den Partner, den das eigene Selbstvertrauen zulässt.
Ja.
Mhm. Also,
so true.
Well said. Mhm. Bist so eine weise Frau. Das ist Wahnsinn.
Stell dir vor, wie du mit 100 drauf bist.
Schreibst du bitte mal so ein Buch?
Ich habe geschrieben.
Ja, aber so ein Frauenratgeber, so ein Weisheitsbuch.
Oder eine Biografie, weil ich glaube, du hast auch sehr viel zu erzählen,
ja,
was so dein eigenes Leben
ist. Genau, so eine Biografie.
Lass es mal reden.
Es redet nicht.
Ich glaube, du könntest viele Geschichten.
So, jetzt bitte, jetzt kommt endlich jetzt diese nackte brasilianische Bauchtänzerin.
Nein, der Mann ist noch nicht fertig. Ihr glaubt, es war schlimmer, weil er sagt, mit so einer Schlampe soll ich ausgehen.
Was? Jetzt glaube ich sie nicht mehr. Jetzt glaube ich, hat sie was rein. Nein, das glaube ich ja nicht.
Nein.
Aus dem Stand sagt, das sagt er nicht aus dem Stand. Das glaube ich nicht.
Das gibt's ja echt
nicht. Da merkt man jetzt, dass die Geschichte von Anfang an tendenziös ist.
Ja.
Er hat geübt vom Spiegel.
Da hat sie schon wesentliche Teile ausgelassen in ihrer Darstellung.
Ja.
Das ist nicht das erste Mal, dass er das sagt, wahrscheinlich.
Mit der Schlampe? Doch, das ist das erste Mal.
Nein, aber dass man jemanden so beleidigt, dass
das ist so hart, oder? Es ist so hart.
Das ist so ein narzisstischer Scheißtrottel, der die ganze Zeit sich schon so behandelt wird. Und das ist jetzt die Krönung. Jetzt steht er da im Anzug, der geile Typ. Und
du, wenn sie die rosarote Brille aufhatte, als sie über ihren Sohn gesprochen hat und nicht gesehen hat, wie die Beziehung sich zu ihrem Sohn entwickelt, da hat sie die genauso in der Ehe auch gehabt.
Ja. Trotzdem ist eine harte Ansage. Nein, da würde ich mich doch blamieren. Meine Kollegin aus der Buchhaltung begleitet mich.
Oh, oh Gott, nein.
Es sind mehrere furchtbare Sätze hintereinander. Da brauche ich wenigstens keine Angst zu haben, dass sie sich nicht zu benehmen weiß.
Das ist so schlimm. Am liebsten würde ich diese Geschichte jetzt abbrechen.
So wir können sie danach verbrennen. Über so eine Kerzenflamme.
So ja, oder so eine kleine Voodoo-Puppe und wir nennen sie Kevin.
Oder nicht. Die armen anderen Kevins, die es treffen könnt. Mir klappte die Kinnlade herunter. Ich war nicht fähig, auch nur das kleinste Wörtchen auf diese Schmähung zu erwidern. Kevin hatte längst das Zimmer verlassen. Ich hörte die Haustür ins Schloss fallen.
Da geht er
was
einfach.
Für ein Arschloch, da geht er, dann sagt er das und dann geht er einfach. Tief in mir hingegen fiel etwas anderes in tausend Scherben. Vielleicht war es mein Traum von der ewigen Liebe. Ächzend wie eine alte Frau schob ich mich von der Couch hoch und ging hinaus in den Flur, wo ein großer Spiegel hing. Ich sah mich und war schockiert. Ein verhuschtes Weiblein in Jogginganzug starrte mich aus dem Spiegelbild an, mit Schatten unter den Augen und stumpfem Haar.
Na, so sieht
ich
der Kevin
gab
auch,
Kevin
ne?
recht. Alter.
Na, die braucht einen gescheiten Fetzen und ein gutes Make-up, die Frau. Das wäre genau das Richtige gewesen, die mitzunehmen.
Die Therapie braucht die einfach.
Na, aber ganz ehrlich, sie kann auch in der Jogginghose heiß ausschauen. Also, das ist jetzt so.
Sie kann auch in der Jogginghose scheiße ausschauen.
Das muss man auch sagen. Ich liebe das, wenn ihr euch das einredet.
Ich glaube, ich werde jetzt hier mal ein bisschen die Kevin-Front übernehmen.
Aber das wäre doch genau das Richtige für ihr Selbstbewusstsein gewesen, wenn er gesagt hätte: so, Schatz, wir gehen am Opernball, ich zahle dir den Friseur und ein geiles Make-up und wir kaufen dir ein fettes Kleid. Und
ja, vielleicht hätten sie immer wieder miteinander geschlafen sogar.
Vielleicht hätten sie sie heiß und wunderbar gefunden und das ist ja was Romantisches, sie so aufzubrezeln.
Naja, geht mit der Frau aus der Buchhaltung. Mit dieser Frau wäre ich auch nicht auf einen Ball gegangen. Wie in Trance zog ich mir meinen Mantel über und schlüpfte in meine ausgetretenen Mokassins. Ich brauchte Luft, Zeitsprung.
Ruhig lagen die Straßen hier draußen in der kleinen Eigenheimsiedlung in der Dunkelheit des Abends.
Der kleinen Eigenheimsiedlung?
Eigenheimsiedlung.
Gott, ich liebe dieses Wort, das ist so weit weg. Das habe ich noch nie gehört,
das ist schon mal 50er-Jahre-Ausdruck.
Aber halt so. Eigenheimsiedlung. Mhm.
Reihenhäuser halt.
Wo meine Eltern das Haus oder gebaut haben oder meine Großeltern, das ist auch Eigenheimsiedlung.
Wirklich?
Mhm. Mhm. Und du angesoffen bist, findest du ein Haus dir nicht.
Schon alle gleich aus. Ja. Die alle gleich ausgeschaut haben.
Alle gleich.
Die beleuchteten Fenster ringsum blickten mich an wie Augen, in denen Mitleid schwamm, saßen dort drinnen glückliche Familien beim Abendessen, Paare, die sich an den Händen hielten.
Das sieht man natürlich auch überall rein.
Nämlich überall. Und auch wenn man überall reinschaut, wenn du durch Wien gehst, siehst du Leute, die sich lieben und Paare, die sich an den Händen halten. Das sehe ich nie, wenn ich heimgehe.
Oder? Manchmal sieht man die schmusenden Nachbarn, das ist ganz süß.
Wo ist die tolle Schnitte aus der Buch?
Tatjana wartet schon sehnsüchtigst.
Rettet mich aus diesem Krimi.
Ich lief vorbei an Garageneinfahrten, Gartentürchen und akkurat gestutzten Hecken, ohne darauf zu achten, wohin ich ging. Die weit auseinanderstehenden Straßenlaternen zauberten kleine Lichtinseln auf den Asphalt. Dazwischen war nichts als schwarze Nacht, so still wie die Finsternis in meiner Seele.
Oh, das hast du ja
nein, toll.
Das ist so Brazil-Hacking.
Ich fand mich auf der Brücke wieder, die über den Fluss führte.
Nein, ein Selbstmordversuch.
Am anderen Ufer lag über der Innenstadt das Glänzen der Lichter. An dieses Ufer gehörte ich nicht. Das hatte mein Mann mir deutlich gemacht. Fetzen von Musik und Lachen wehten zu mir. Irgendwo saßen vergnügte Menschen in einem Biergarten.
Und sie ist komplett in der Opferrolle gerade, komplett.
Sie ist komplett
sie
allein.
Sie suhlt sich in ihrer Opferrolle.
Und sie will ans andere Ufer.
Ja, ja.
Sie will es in die Buchhaltung.
Bitte pack deine Sachen und geh einfach.
Sie bewirbt sie jetzt in der
ich
Buchhaltung.
Mache eine Umschulung. Aber es ist echt gemein, wirklich.
Ja, ist furchtbar.
Vor dem Opernhaus drängten...
Sie ist beim Opernhaus?
Nein, also, sie stellt sich das jetzt gerade vor.
Ach so.
Vor dem Opernhaus drängte sich jetzt sicher eine Traube von Schaulustigen. Auch Kevin würde aus einer Limousine steigen und seine Hand einer fremden Frau reichen.
Genau, und dann kommt sie in der Jogginghose und den Mokassins und sagt, so Kevin, hier bin ich.
Nimm mich.
Sag 10-mal deinen Vornamen. Kevin.
Kevin? Um mir behilflich zu sein. Ich wartete vergebens auf den Schmerz in meiner Seele bei diesem Gedanken, aber da war nichts. Es war, als würde ein Eisblock mein Herz umschließen. Ich trat...
Aber das verstehe ich schon, diese
es
totale...
Es wird gerade total... Ich trat an das Brückengeländer.
Oh Gott.
Das Wasser im Fluss war nicht zu sehen, nur ein leises, tröstliches Murmeln drang aus der Tiefe zu mir, als würde es nach mir rufen. Was immer sie jetzt auch vorhaben. Es gibt an diesem milden Frühlingsabend sicher etwas Schöneres, sagte plötzlich eine sonore Stimme hinter mir.
Drama Carbonara, Baby.
Ich zuckte erschrocken zusammen und drehte mich um. Der hagere Mann war nicht mehr jung. Sein langes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar trug er im Nacken zu einem Zopf gebunden. War es Jesus?
Hippie. Ich glaube, es war Hippie.
Seine Jeans und das früher wahrscheinlich rote Shirt hatten bessere Zeiten gesehen, waren aber sauber. Mein Herz klopfte heftig. Was war das für ein Kerl? Wollte er mir etwas antun? Ein Blick in sein glatt rasiertes Gesicht beruhigte mich etwas. Er sah nicht aus wie ein Strolch. Helle Augen blitzten mir aus sonnenbraunen Hautfältchen entgegen.
Vor allem, sie ist da in der Eigenheimsiedlung unterwegs. Was soll da plötzlich...
Na, vor allem, die kennt den ja sicher, oder? Da kennt man sich ja dort.
Das ist doch der Alte von der Buchhaltung, Susi.
Ah ja, wahrscheinlich.
Er hielt mit beiden Händen den Lenker seines Fahrrades fest, an dem auch noch ein Anhänger befestigt war. Der Mann wirkte ungewöhnlich, aber nicht gefährlich. Ich wollte gerade nach Hause gehen, behauptete ich stockend. Ein vages Lächeln spielte um seinen Mund. Ist das eine gute Idee? Erwiderte er. Konnte er Gedanken lesen? Es war wirklich Jesus.
Woher? Ja, der hätte damals kommen sollen, als sie in der Nacht da stand und Kataxi gefunden hat.
Ja, genau. Was kommt der jetzt an der Nacht?
16 Jahre früher hätte er da sein müssen mit seinem Rad.
Wo warst du die letzten 16 Jahre? Woher wusste er, dass mich nichts, aber auch rein gar nichts in dieses enge Häuschen zurücktrieb? Ich nahm allen Mut zusammen und schaute ihm fest in die Augen. Nein, sagte ich dann. Er nickte. Ich habe selbst gemachten Johannisbeersaft im Keller. Haben Sie Durst?
Oh Gott, gruselig,
da würde ich mich fürchten und sofort weglaufen.
Aber beim Johannisbeersaft fühlst du dich wohl, nur beim Keller wird's dann blöd.
Na, auch der Johannes
wirklich?
Besorgt.
Das ist bei mir schon beim Radl.
Aber schau, sie hat es ja nicht so mit den fremden Männern. Sie ist ja damals auch schon eingestiegen, sie wird auch jetzt mitgehen. Schon meine Eltern hatten mir eingebläut, niemals mit fremden Männern mitzugehen. Na eben, hätte sie damals auf die Eltern gehört. Vor vielen Jahren hatte ich bei Kevin eine Ausnahme gemacht. Jetzt war es wohl an der Zeit, dieses Wagnis erneut einzugehen. Ganz egal, was am Ende passieren würde. Ja, weil jetzt
wahrscheinlich haben sie
zu verlieren.
Einfach zwei Männer in ihrem Leben gefragt, ob sie mit ihnen mitgehen. Nie wieder wird in dieses kleine Haus in der Rheinsiedlung gehen, in der ihr Sohn an dem Abend
jetzt
schläft.
Jetzt lebt sie in dem Keller. Mutter?
Lieber der Keller.
Oh, bravo.
Das ist so. Und was sagt sie?
Ja. Ich liebe Johannisbeersaft.
Schau, I told you, der Johannisbeersaft hat sie gekriegt, sicher. Das ist so ein Wohlfühl-zu-Hause-Ding.
Die ganze Nacht saß ich bei Frieder, schreibt man ihn. Ist das ein deutscher Name?
Ja.
Frieder.
Ja,
Frieder. Auf der Terrasse, trank Saft.
Oh, ich meine, das hast du auch Pech. Also hast du einen Kevin und einen Frieder. Also, ich meine, ganz ehrlich, hast nicht mehr viel. Ne?
Oft hast du Pech.
Wie haben die Männer deines Lebens so geheißen? Fang in der Jugend an. In der Jugend?
Ja,
oh,
ja.
Man. Oh, man. Oh, oh man. Oh man. Oh man. Also die heißesten Namen waren Fridolin.
Ah, okay. Oh, süß,
ja. Mhm. Wirklich, auf ja, der, das haben wir die Burschen in unserer Klasse nicht so gefunden. Fridolin. Lass mich nachdenken. Ja, dann hatte ich natürlich viele Amerikaner, einige Engländer.
Michael Stever und sowas.
Devin Daly.
Der hieß wow. Devin oh Daly. Oh mein Gott, wie aus einer Soap.
Ja, genau. Devin Daly.
Oh Gott, der Moment, als du ihn gefragt hast, wie heißt du?
Nee, genau. Devin Daly. Genau, also Daly. Und ich sage, ja, schon, aber wie heißt du? No, Daly. Ich sage, ja, alles. Ach so, ja, genau. Und, oder Bob Sinfield. Aha, Dr. Bob Sinfield. Mhm.
Das finde ich so heiß.
Ach so, wie Seinfeld. Dr. Bob
Sinfield. Sinfield wie die Sünde, Sinfield.
Ach so. Wow, Sinfield.
Dr. Robert, auf Deutsch hieß der Robert Sündenfeld.
Robert Sündenfeld, ja. Und man sagt auch nicht schlecht. Dann hatte ich zum Beispiel in Norddeutschland, war ich mal verlobt mit einem Wirk Schulz. Das ist jetzt ein bisschen der Abtörner.
Wer?
Nach Sinfilter abtören, habe ich gerade merkt.
Ja. Und sogar verlobt.
Dabei verlobt, ja.
Ich glaube, zwei Wochen
so kosten. Ja.
Doch, zwei ganze Wochenenden lang. Und dann hat irgendwie dem sein Großvater gesagt, was wollen diese Leute hier? Ja, weil da ist ja dann, mussten dann alle hin und Verlobung und so weiter, ja. Aber lies weiter, jetzt komm, wir wollen wissen, wann kommt endlich die Susi aus der Buchhaltung?
Okay, sie trinken jetzt Saft und sie schwatzt, ich sage jetzt einfach mit Jesus, mit ihm über Gott und die Welt.
Da kennt er sie aus,
ne? Da kennt er sie aus. Ich fühlte mich so wohl, wie lange nicht mehr. Frieda war gut 20 Jahre älter als ich und konnte meinen Kummer gut nachvollziehen. Als im Osten mit den ersten rosafarbenen Wölkchen der Morgen heraufdämmerte, wusste ich, dass ich es mit einem sogenannten Aussteiger zu tun hatte. Er hatte noch vor ein paar Jahren einen gut bezahlten Job im Management mit Bonuszahlungen und dicken Dienstwagen. Und
jetzt ist er Aussteiger.
Nach der Scheidung von seiner Frau und einem Herzinfarkt dämmerte ihm, dass die Karriere und der Job nicht alles sein konnten.
Er ist nur noch die Hälfte wert.
Er ließ alles hinter sich und kaufte die verfallene Gärtnerei am Stadtrand. Ich ziehe hier ein bisschen Gemüse und vor allem Blumen, manchmal wächst das Zeug sogar, erklärte er nur mit einem versonnenen Lächeln. Nur so viel, dass die Gärtnerei nicht in Arbeit ausartet. Es gibt in der Stadt einige Kneipen und Blumenläden, die mir den Kram abkaufen. Davon leben könnte ich nicht, aber ich habe noch Ersparnisse. Ich brauche ja... Ich brauche ja nicht viel zum Leben.
Er ist ein irrsinniger Egoist nach dem Herzinfarkt.
Ich finde den süß, der macht jetzt sein eigenes
Johannesbeer. Aber so Johannes ist er doch Bärsa. Dargestellt, dass er süß ist. Du darfst doch da jetzt nicht in die Falle gehen. Aber der ist nur auf sich zentriert, was du nach dem Herzinfarkt übrigens auch sein musst.
Der ist viel, viel netter jetzt schon als der Typ im Wrack.
Du kannst doch jetzt nicht den Kevin nehmen und an dem jetzt alle nett finden. Der Kevin ist ein Häusel und der ist besser, aber nicht viel.
Aber wie muss der Traummann ausschauen? Wie muss der sein?
Also, er hat kein Rad.
Ja.
Er hat kein Rad. Alle Radfahrer bitte, alles in Ordnung. Er hat auch ein Rad. Ja. Aber er hat kein Rad ab.
Ja,
also so.
Ja.
Wie schaut ein Traummann aus? Ich finde, ein Traummann muss jemand sein. Also jetzt komme ich natürlich wieder mit Stimme und Sprache. Jemand, der toll, ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren mal gehabt, so ein Mit-30er, toll tailliertes Sakko. Ich sitze da unten vor der Schule des Sprechens im Café Havelka in der Sonne, blinzel so ein bisschen. Und dann kommt der mit federndem Gang.
Hattest du eine Sonnenbrille auf?
Ich hatte eine Quai, immer. Western Australian Quai. Hatte eine Sonnenbrille auf und der kommt daher und ich denke mir, der kommt zu mir. Und dabei geht er zu dem Typen daneben und sagt zu ihm, Peter, weißt du, was mir heute passiert ist? So schnell waren die Hormone nie wieder im Körper. Also ein Traummann muss schon auch akustisch halten, was er optisch verspricht.
Total.
Oh yes.
Also ich finde Stimme und Sprache für manche Frauen sogar der Lacher sind nicht ganz wurscht. Also jemand, der plötzlich in die Kopfstimme abzischt, wo man sagt, das ist schwierig. Also das finde ich schon schwer.
Also bei mir kommt es gar nicht so sehr auf die Stimme drauf an, aber ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du. Studentenheim, wir fahren im Lift, großgebauter ebenfalls Wespenteilchen-Man steigt ein, kommt frisch vom Basketballtraining. Mich hat es in dem Lift ausgehängt wie vorher und nachher nie mehr in meinem Leben. Ich habe einen Hormonrausch gekriegt, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das war fantastisch. Und später habe ich dann das Gespräch mit ihm gesucht und er war nicht sehr klug. Oh. Das war ein totales Problem. Gar nicht seine Stimme, aber der Intellekt. Also ich finde, der übertrifft nur die Stimmlage.
Im Moment, aber geht der Sache nach. Er war nicht sehr klug, weil du hast jetzt ein paar Sekunden oder Minuten in dem Lift. Es ist soziales.
Da hat er nichts geredet, da hat er nur geschwitzt. Und das war fantastisch.
Okay, das kann er. Ja, gut. Aber nicht sehr klug im Sinne von gesellschaftliche Parkettgeschichte oder wirklich im Sinn von
das Ich war im Studieren. Ich wollt reden und ich wollte Gedanken austauschen und so. Und das hat gar nicht funktioniert, leider.
Ihr Lieben, ich würde sagen, wir kehren kurz zur Geschichte zurück und dann
plaudern
wir.
Das ist spannend.
Weiter.
Buchhaltung. So, Johannisbeersaft.
Ganzen Abend durchquatscht.
Ich brauche ja nicht viel zum Leben. Als es langsam hell wurde, verabschiedete ich mich von Frieda. Aus dem Fremden war längst ein Freund geworden. Ich hatte nicht gewusst, dass man eine ganze Nacht verschwatzen konnte. In den letzten Monaten war es die Verkäuferin beim Bäcker gewesen, mit der ich die längsten Gespräche geführt hatte. Kevin und Elias hatten mich behandelt, als ob ich nur ein Möbelstück wäre. Aber daran war ich selbst schuld. Hätte ich nur die Schale, die um mich herum gewachsen war, schon eher durchbrochen. Du brauchst einen Platz, von dem du weißt, dass du willkommen bist. Meine Tür steht immer offen für dich.
Was so nett
ist. Sagte Frieda zum Abschied.
Wir haben den jetzt als Creep abgestempelt, aber es ist ein total netter Mensch. Das ist richtig
nett. Einer wildfremden Frau ewigen Schutz anzubieten. Es ist fast wie auf Sat.1.
Ich meine, hat sie vorher so ein bisschen nach suizidalem Moment angehört auch. Vielleicht hat er das gespürt, ja.
Das trieb auch mir ein Lächeln ins Gesicht. So wie die alte Haustür in dem renovierungsbedürftigen Haus aussah, besaß er wahrscheinlich gar keinen Schlüssel dafür. Elias schnarchte lautstark auf der Couch, als ich nach Hause kam. Er war noch vollständig angezogen, hatte nicht einmal die Schuhe abgestreift. Seine Alkoholfahne sagte mir alles. Mein Sohn war wohl mit irgendwelchen dubiosen Freunden irgendwo feiern gewesen. Auch Kevin hatte nicht bemerkt, dass ich die ganze Nacht nicht im Haus gewesen war. Er war von seinem Opernball noch nicht wieder zurück. Wahrscheinlich hatte ihm die Kollegin aus der Buchhaltung großzügig einen Schlafplatz angeboten. Sollte sie doch glücklich mit ihm werden. Nachdenklich begann ich, durch das Haus zu wandern. Ich betrachtete jedes Möbelstück, die Bücher im Regal, das Geschirr in den Küchenschränken.
Mich selbst im Spiegel.
Welches von all diesen Dingen lag mir wirklich am Herzen? Es war nicht viel, was ich schließlich in meine Koffer packte. Einige Fotos aus glücklichen Tagen, das alte Märchenbuch, das mir einst meine Großeltern geschenkt hatten, ein paar Klamotten und einige interessante Blatt Papier aus Kevins Arbeitszimmer. Ich hatte nicht gewusst, dass er inzwischen ein gut gefülltes Aktiendepot auf seinen Namen zusammengekauft hatte. Wir hatten keinen Ehevertrag, demnach würde mir nach der Scheidung die Hälfte davon zustehen. Vorsichtshalber nahm ich einige Kontoauszüge an mich, damit mein Mann das Geld nicht beiseite schaffen konnte.
Sehr gut.
So weit war es also schon gekommen. Ich traute Kevin nicht mehr über den Weg. Elias war in seinem Zimmer verschwunden, als ich aufbrach in mein neues Leben. Ich überlegte, ob ich mich von meinem Sohn verabschieden sollte. Oh Gott.
Na bitte, was ist das für eine komische Mutter irgendwie?
Ja? Die will einfach abhauen, nie wiederkommen.
Die will jetzt einfach Abstand, egal was.
Aber dann entschied ich mich dagegen. Nur um nicht wieder schwankend zu werden. Welche Mutter verlässt schon gern ihr Kind? Nein, ich sehe nicht zurück, nur nach vorn. Für ein paar Wochen kann ich bei Frieda wohnen. Dann werde ich hoffentlich einen Job und eine kleine Wohnung gefunden haben. Während ich mit meinen Koffern in den Händen durch die morgenkühlen Straßen laufe, fällt mir auf, dass die Rosen bereits blühen. Wann habe ich in den letzten Jahren damit aufgehört, die kleinen Wunder am Wegesrand zu bestaunen? Hoffentlich hat Frieda Rosenbüsche in seiner Gärtnerei. Ich würde mir gerne einen Blumenstrauß schneiden.
Geht's jetzt mit dem Koffer zum Frieda?
Einen Blumenstrauß.
Der hat den einmal auf den Johannisbeersaft gesehen und zückt jetzt bei dem ein. Der arme Hund.
Einen Blumenstrauß für mich ganz allein. Ende. Ende.
Ende Gelände. Also das heißt, die hat nach der Disco-Nacht den Typen vor dem Auto, wann immer jemand irgendwie ihr nett begegnet, hat er sie an der Backe ein Leben lang. Mhm. Also wir brauchen nicht drüber reden, dass der Kevin letztklassig ist, aber ich meine, stell dir mal vor, du hast sowas als Mutter. Also stell dir mal vor, du bist der Elias, nicht wahnsinnig mit Erziehung gesegnet. Das ist ja auch schwierig.
Na, es ist irgendwie, es ist... die ist so ein Spielball irgendwie. Das sind so überhaupt keine Entscheidungen, die sie wirklich selber trifft, sondern sie braucht immer jemand anderen, der sie da anstößt irgendwie.
Aber glaubt ihr, der Elias sucht sich dann auch so eine Frau oder sucht sich der eher selbstbestimmte Frau, weil er das Gegenteil will?
Der wird das wahrscheinlich weiterleben.
Ich glaube auch, weil er sich jetzt schon verhaltet wie so ein Assi.
Hm. Boah, wie scheiße diese Geschichte war.
Ich glaube, das ist eine so furchtbare Geschichte.
Man trifft sie Jesus und zieht zu ihm.
Hashtag Johannisbeersaft. Du, wir haben die Fotos gar nicht besprochen in der Geschichte.
Mhm. Mhm. Also schau, da macht er sich gerade fest, der liebe Kevin, für den Opernball. Dann putzt er sich raus, also die Haare.
Wenn er
Haare.
So zum Opernball geht, dann kommt er beim Türlsteher nicht vorbei. Nach also bitte, also wir sehen hier einen ondulierten Endvierziger mit hinten definitiv langer Knackmatten.
Corona.
Viel zu groß.
Corona-Opernball, oder?
Da passt aber jetzt was nicht. Ja? Drunter steht, mein Mann putzte sich heraus, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Na bitte. Dann hat er eine wirklich alte Krawatte, ganz schön viel Speck um die Hüften. Also hier, und noch eindeutig keine Anzughose. Also das kann nicht das Bild sein. Und hoffentlich stimmt, ist es nicht das Bild zusammen. Von Frieda.
Mm, pass auf, das ist die Mir. Und das ist Kevin, Elias und Mir.
Mhm. Aber das finde ich realistisch im Alterungsprozess.
Das ist Kevin, Elias und Mir.
Ja, aber da ist jetzt der Kevin ja gar nicht so zuwider. Ist das der Kevin da?
Ja, da sind sie noch jünger alle, ne?
Ja, aber also ganz ehrlich, ja.
Aber du warst ja eh pro Kevin am Anfang.
Naja, also ich bin pro jeden, der da nicht in dieser Migränesuppe hier rumschwimmt im Reinhaus-Idyll im Gartenzwerg.
Du, aber sie haben sich gewissermaßen beide emanzipiert, muss man auch sagen. Er ist jetzt im Opernball mit der Susi aus der Buchhaltung.
Mit was für eine Art?
Also naja, aber dafür wird er jetzt ein Leben lang brennen, weil ich meine, eine Frau, die noch das Bett teilt, während sie sich in sein Bett hineinsehnt und eigentlich schon überlegt, was sie jetzt alles mitgehen lässt und wie sie ihn jetzt bluten lässt, ist ja auch wieder sowas, wo man das Gefühl hat, es wird keine super Trennung, die auf Kosten vom Elias wahrscheinlich jetzt auch den Vater weiter in die Ferne rückt aus der Sicht der Mutter. Also das,
ja, die wird ihm schon noch infiltrieren. Anderes. Es klingt furchtbar. Obwohl, man muss schon sagen, dass sie dann so mitdenkt und die Kontoauszüge einpackt.
Das ist okay. Das finde ich in Ordnung, nämlich auch als Mutter zu sagen, Moment, aber jetzt, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass der arme 16-Jährige, der eh hormonell übersteuert ist, jetzt den Typen Frieda super finden muss. Und den Johannisbeersaft. Also...
Aber es klingt mir nicht nach Liebesgeschichte zwischen Frieda und ihr, sondern eher so nach...
Nein, ich glaube schon, das könnte so eine alten Liebesgeschichte-WG sein.
Ja. Ich sehe das auch eher freundschaftlich.
Ja, freundschaftlich.
Eher freundschaftlich, wo sie jetzt einfach mal einzieht, bis was anderes kommt.
Ist so eine Hippie-WG vielleicht einfach, ja?
Oh Gott,
ja, und vielleicht findet sie jetzt ihren Traumjob und fängt jetzt in dieser Gärtnerei an, jetzt machen die voll das Business in dem Kaff und jetzt... Also,
und bis jetzt hat sie null Decker-Eigeninitiative gehabt und plötzlich geht's los.
Mhm. Mhm. Okay. Und er bestärkt sie zum ersten Mal dabei.
Der Frieda.
Ja.
Yes.
Ja, also wir wünschen mir toi, toi, toi. Frieda auch und allen anderen Beteiligten. Schön war das. Fällt uns nur für unseren Soundtrack ein passender Song ein, der dazu passt?
Ah ja, Lieder, die dazu passen. Gibt es irgendein Lied, das Fuck You heißt vielleicht oder so?
Fuck you.
Nein, es gibt ja ein Fuck you.
Fuck you very, very much.
Okay, das werden wir auf jeden Fall
in die... I hate what you do and I hate all your crew, so please don't stay in touch. Fuck you. checkt aus die Drama Carbonara Playlist auf Spotify. Mm. Die ist jetzt schon 250 Songs lang übrigens, gell?
Ja, wir empfehlen immer wieder die weirdeste Mischung, die es auf dieser Welt gibt.
Ja. Und wir sehen uns im Billa mit dem Ghetto Blaster und Frack.
Oh ja, das freut mich schon. Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Liebe Tatjana, danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
War großartig.
Sehr gerne.
Und danke auch für deine tollen Mitbringsel. Ein ganz, ganz toller Rotwein.
Das sollte man jetzt noch
lächelt
trinken,
mich da
zum
an.
Schluss.
Und Eierlikör und Schokolikör. Vielen lieben Dank für die Präsente.
So süß.
Denn wir lieben Präsente.
Sehr gerne. Sollen wir das kurz aufmachen, so vor den Mikrofonen vielleicht?
Also ich werde, glaube ich, keinen Schnaps trinken, aber have fun, Tatjana. Eierlikör.
Ich nippe dran.
Ja, genau.
Not.
Das hättest du vom Sound her besser vorgestellt. Plopp. Kannst du den bitte einfügen?
Plopp, plopp. Ah, Ah, das war's.
Ja.
Prost.
Prost.
Prost. Erlikörchen.
Ich bin so froh, dass ich den nicht gemacht habe, weil ich meine, also bei der Reaktion so.
Liebe Tatjana, ich freue mich, wenn wir jetzt quasi unseren offiziellen Part hier beenden und auf deine Geschichten, die du jetzt noch in der Viersamkeit hier noch ausplaudern wirst. Es war sehr schön, dass du da warst bei uns. Vielen Dank, dass du diese weirde, furchtbare Geschichte mit uns durchgestanden hast.
Jetzt weiß ich endlich mal, was ihr macht. Also ihr lest da die ärgsten Geschichten, fühlt mit Menschen, mit denen eh jeder fühlt. Also darum, glaube ich, war es wichtig, mal so den Antagonisten mitzunehmen, zu sagen, ist nicht einer wirklich arm, wenn er Kevin heißt? Ist das nicht schon mal ein bisschen...
Es ist ein bisschen Küchenpsychologie.
Es ist ja leicht, sie zu mögen, oder? In Wahrheit würde ich wahrscheinlich auf der Seite von Melia stehen und sagen, du, so wie deine Eltern das vorleben, so ist das Leben zum Glück nicht. Das ist die gute Nachricht. Also der tut mir eigentlich leid. Wenn der Frieda nach dem Herzinfarkt, der jetzt auf Ego-Sau macht und ich brauche das Geld nicht.
Du, der Elias wird vielleicht eine wunderbare Frau, Mädchen kennenlernen und die wird, da wird er so ein bisschen in ihr Elternhaus hinein geboren und sieht dann, wie es anders läuft und das wird ein guter Kerl.
Und alle steigen aufs E-Bike um.
Wir wünschen ihm alles, alles erdenklich Gute an dieser Stelle.
Und einen zweiten Vornamen.
Und genau. Maria vielleicht.
Frieda Maria ist hervorragend. Frieda Maria. Ja, das ist gut.
Wie hieß der eine, den du verlobt warst?
Ah, welcher jetzt?
Der Deutsche mit nur zwei Wochenenden.
Wirkschulz.
Wirkschulz.
Ja, okay. Das ist natürlich also.
Hashtag Johannes Besaft. Hashtag Wirkschulz. Macht es gut, ihr Lieben. Dickes Bussi aus Wien.
Bussi.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch 1, 2, 3 Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber, wie wahnsinnig, und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt's in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara, laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
viert euch!